Also, du musst einen einwöchigen Vortrag halten, aber nur MyLab, Science Martin und Volksverpetzer sitzen im Publikum und Fakten checken dich minütlich. Ja? Oder die WHO benennt eine Pandemie nach dir und auf jeder Impfdose steht Spitzbart-Variante. Was nimmst du?
Dann nehme ich eindeutig...
Hallo Michael. Ich kann dir schon mal eins verraten und unseren Hörern auch oder Zuschauern. Am Ende dieser Folge werde ich dir ein paar fast unmögliche Fragen stellen und ich bin sehr gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Und wahrscheinlich wirst du mich danach verfluchen.
Wenn ich einen Joker anrufen kann, Publikumsjoker, vielleicht ist es dann erträglich.
Ja, du kriegst
die Fragerunde.
Christian Drosten kriegst du als Joker. Ja, ja. Du kannst auch Wieler haben, wenn du willst. Tierarzt, weißt du?
Ja. Vom Regen in die Traufe.
Exakt. Es gibt ja in Deutschland seit Wochen schon ein wahnsinnig großes Thema. Und ich frage mich dann immer, natürlich tut es mir leid, wenn da ein Wal strandet. Und das ist immer traurig. Auf der anderen Seite gibt es so, so viel andere Themen. Und ich erinnere mich da immer an die Corona-Zeit, in der alte Menschen einsam sterben mussten auf Palliativstationen. Da war es den Leuten eigentlich egal. Und ich frage mich dann immer, ja, man kann nicht immer alles vergleichen, das ist mir schon bewusst. Aber warum hat so ein Wahlthema eine so unfassbare Sogwirkung, medial auch und emotional? Jeder ist solidarisch mit dem Wahl. Aber wo war denn die Solidarität vorher? Kann man diese Frage stellen oder bin ich jetzt schon rechtsradikal?
Eine sehr gute Frage. Ich habe es mehrfach selber gestellt, habe ich mir diese Frage.
Ja.
Es ist echter Wahnsinn. Da pilgern die Leute in die Bucht, um die Walrettung zu beobachten und beißen dabei in ihre Fischsemmel hinein. Ja. Also das Matthias Brötchen vertilgen sie und beim Wal fiebern sie mit. Also es ist alles natürlich an den Haaren herbeigezogen, die ganze Anteilnahme. Natürlich ist es gut, ich bin auch tierlieb.
Ja.
Aber auch auf dem Weg zur Bucht haben sie vielleicht 10 LKWs überholt, voll mit Schweinen oder Rindern, die zum Schlachthof gefahren werden.
Ja.
Und da sagt keiner was. Und es ist auch nicht richtig Tierwohl, was da passiert.
Ja.
Also es ist ganz große Ablenkung, ist natürlich für die Regierung ein wunderbares Thema. Dann kann man von sich selber ablenken, vom eigenen Versagen, Unvermögen ablenken. Dann kommt so ein Wahl, kommt natürlich ganz gelegen.
Aber genau wie du sagst, also diese Doppelmoral, ja, der Gesellschaft. Auf der einen Seite sich für einen Wal, und ich finde das an sich ja irgendwie süß und auch gut, dass man sich für Tiere einsetzt. Alles gut. Aber warum setze ich mich nicht im gleichen Maße dann auch für den Menschen ein? Weil es leichter ist, hier eine Meinung zu haben, weil es weniger Konsequenzen hat, weil es gesellschaftlich akzeptierter ist, dass ich den Wal retten will, als die Oma auf der Palliativstation, die ihre Enkel nicht mehr sieht, weil sie dahin sieht und mit Corona-Abständen in Einsamkeit stirbt.
Ja.
Warum?
Natürlich, sich um den Wal zu kümmern, das ist Gratismut.
Ja.
Wenn man andere Sachen anprangert, dann könnte es sein, dass man Gegenwind bekommt.
Ja.
Du weißt, bei mir ist es ja öfter der Fall gewesen, viel Gegenwind ertragen müssen oder dürfen, wie sagt der Radfahrer.
Ja.
Gegenwind formt den Charakter.
Ja, ja.
Also das ist gut für die Persönlichkeitsbildung. Muss nicht jeder haben, aber ein bisschen Gegenwind muss man aushalten.
Absolut. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel an die Epstein-Geschichten, die ja wirklich unfassbar waren, und selbst Leute, von denen ich weiß, dass sie sich mit diesen Themen eigentlich nicht beschäftigen, die kamen und haben gesagt, boah, krass, da ist ja wirklich viel dran von diesen verrückten Verschwörungstheorien. Das gibt's ja nicht. Und gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, schreibt gerne mal. Ich weiß auch nicht, wie es dir da geht, Michael, aber ich habe eine vage Vermutung. Das Thema ist weg. Das ist so, man irgendwie wegdopaminisiert. Das nächste TikTok-Video wartet schon.
Gott sei Dank, die Mondfahrt.
Ja,
Artemis. Die Reise zum Mond, um den Mond kam Gott sei Dank hinzu, hat dann auch viele abgelenkt.
Ja.
Also das ist natürlich toll gewesen für die Regierung, und da wird nichts aufgeklärt werden, weil zu viele mächtige Menschen drin verstrickt sind,
ja,
die ihren Daumen drauf halten, und irgendwie wird das alles im Sande verlaufen.
Ja, es ist ein bisschen Brot und Spiele auch, ne?
Wenn man das bedenkt, was die angestellt haben, und dann eine Kollegin von mir, eine Frau Witschel,
ja,
die vielleicht 100 Maskenatteste ausgestellt hat, wissentlich, dass die Masken sinnlos waren, gar nicht gegen Viren schützen konnten und nur es waren eigentlich nur Arbeitsmasken, FFP2-Masken, die waren eigentlich überhaupt nicht medizinisch gedacht.
Ja.
Und die hat die Leute nur davon befreit, wenn man sich vorstellt, man hat Kinder in der Schule damit ganz da rumlaufen lassen, obwohl sie im Arbeitsrecht höchstens 90 Minuten getragen werden dürfen, diese gleichen Masken.
Ja.
Also, und da kann man natürlich wunderbar ablenken von solchen Sachen.
Ja.
Mondfahrt und so weiter, Epstein. Und da sind so viele mächtige Menschen drin, der Spahn, ich weiß nicht, für 7 Milliarden hat der Maskenkauf in den Sand gesetzt. 7 Euro für eine Maske und kommt völlig unbehelligt davon. Die müssen leider, müssen die nicht gerade stehen für das, was sie verbocken. Und die gehen ja mit Summen um, die können sich die gar nicht vorstellen, weil die meisten von den Politikern noch nie viel Geld verdient haben, nie sehr fleißig waren.
Ja.
Und dann können die plötzlich mit Summen umgehen, Summen handeln, wo das deren Bewusstsein gar nicht dafür geeignet ist.
Ja. Aber ich glaube einfach, dass es viel leichter ist am Ende, sich für eine Wahl einzusetzen, wo ganz klar ist, dass keiner sagen wird, wie kannst du dich nur für eine Wahl einsetzen? Aber in der Zeit von Corona sich einzusetzen, auf die Straßen zu gehen, ja, diese Montagsspaziergänge, etwas zu tun, jeder auf seine Weise, auch du deine Beiträge geschrieben ja damals, gesagt, komm, ich will das hier nicht so stehen lassen, ich möchte was sagen. Oder zu sagen, hey, warum darf ich meine Mutter hier nicht in der Krankenstation besuchen? Das ist Unrecht und ich weigere mich, das anzuerkennen. Und das ist viel schwieriger, weil es mit sozialen Konsequenzen daherkommt, im Gegensatz zu einem Wahl, bei dem sich der Konsens eigentlich daraus oder gebildet hat, natürlich ist es gut, wenn ich dem helfe. Und das stimmt ja auch. Es ist der Gratismut, wie du sagst.
Manche Biologen sagen, er hat sich zurückgezogen zum Sterben.
Ja.
In sanftere Gewässer.
Ja.
Und dann kommen die
und ziehen ihn erstmal wieder an Land.
Und ziehen sie an. Ja, es ist halt, es ist ja halt diese Generation der Betroffenen, also immer so betroffen, wegen allem betroffen.
Ja.
Und manchmal geht mir die Hutschnur hoch, ich könnte wegen allem betroffen sein.
Ja.
Und ich könnte mir das ganze Elend der Welt in mein Wohnzimmer holen, allein durch das, dass ich seppe und welche Filme anschaue oder Dokumentationen, wo es Leuten deutlich schlechter geht. Ja, natürlich ist das alles interessant und man kann Mitleid haben, aber man kann sich nicht das ganze Elend der Welt ins eigene Wohnzimmer holen und dann auch nicht versuchen, die alle zu retten, wie es die deutsche Regierung versucht, alle zu retten, Sozialamt der ganzen Welt zu sein. Und wir sehen, es geht völlig in die Hose, das Land verarmt. Mhm. Es ist Wahnsinn, wie schlecht es den Leuten in Deutschland geht, in Österreich ein bisschen besser. Aber in Deutschland wirklich nur zur Kasse gebeten, an jeder Ecke wird zur Kasse gebeten. Dann muss man sich vorstellen, 60.000 EU-Beamte stehen jeden Morgen auf und sagen, was kann ich, was muss ich heute regulieren? Die machen neue Verordnungen, 60.000 Leute, und machen uns alle das Leben nicht leichter, sondern alle schwerer. Und das Tolle ist, wenn man irgendwelche Regularien, die aufgestellt haben, übertritt, dann können die natürlich Strafen verhängen. Das ist ein ganz großes Einnahmekriterium für die EU, Strafen verhängen, nicht nur die Mitgliedsbeiträge, sondern auch und die Steuern, die wir bezahlen.
Ja.
Zahlst du die nicht Strafen gerne, oder kommt wie? Sehr viel Geld rein.
Zahlst du nicht gerne Steuern?
Ja.
Jeder, der hier zuhört, der liebt doch bestimmt Steuern.
Ja, also früher im Mittelalter, ich habe früher in Lauf bei Neuenhof, also Neuenhof bei Lauf gewohnt, bei Nürnberg, in einem kleinen Dorf, ich glaube 600 Seelen, und da gab es ein Schloss und daneben ein Zehentstadel. Zehent, das heißt eine Scheune, da wurde die Bauern haben ihren zehnten Teil abgegeben von der Ernte, von dem, was sie angebaut haben. Und das finde ich fair, muss ich sagen.
Ja.
Ein Zehntel abgeben, finde ich fair. Und heutzutage haben wir in Deutschland überhaupt kein Einnahmeproblem. Also die Steuern sprudeln ja ohne Ende noch. Wir haben nur ein Manko, ein Defizit an Menschen, an Politikern, die mit Geld umgehen können. Mhm. Und irgendwie scheinen die einen Drang zu haben, das Geld in die ganze Welt zu verteilen. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht.
Ja.
Wie schon mal der Joschka Fischer gesagt hat, den Deutschen muss man das Geld wegnehmen, egal wer es kriegt. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht.
Ja.
Und das machen die zurzeit sehr, sehr, sehr effektiv. Ich habe ja etwas, ich war traurig, dass der Orbán nicht gewählt wurde, weil er der Einzige war, der die 90 Milliarden für die Ukraine, die er nicht freigeben wollte. Also jeder einzelne Euro, der gezahlt wird, ist vergeben. Der hilft, höchstens den Krieg zu verlängern. Es sterben mehr Menschen. Aber das ist wirklich in Sand gesetztes Geld. Und viele vermuten, dass mindestens 30-40% von den 90 Milliarden direkt in der Korruption verschwinden in der Ukraine. Und ich habe es neulich, glaube ich, schon mal gesagt, die höchste Bentley-Zulassung in Europa hat die Ukraine. wie soll man sich das erklären? Ne? So ein armes Land im Krieg, wir schicken Geld hin ohne Ende und da werden die Bentleys zugelassen ohne Ende. Skigebiet im Winter war voll intakt. Jeden Tag gehen Flixbusse voll besetzt hin und her in die Ukraine zum Urlaub machen oder zum Verwandte besuchen. Also das und immer wieder, wenn Zwerg Nase kommt, der Ukraine-Chef, den Namen habe ich schon verdrängt.
Achso, Selenskyj meinst du?
Der Selenskyj, so, ganz ja, genau, Selenskyj. Und er fordert immer, er fordert immer neues Geld. Also das ist ja Wahnsinn. Und wenn man sich vorstellt, dass er eigentlich zusammen mit den Amerikanern hinter der Sprengung von Nord Stream 2 gesteckt hat.
Mutmaßlich, hier kommen gleich die Faktenchecker. Micha, wie kannst du so böse Sachen sagen hier? Wir sind sofort gesperrt. Hallo, hallo.
Ja, da muss ich dann damit leben.
Ja.
Aber
ich auch.
Ja, dann leben
wir beide damit.
Kann man spazieren gehen statt.
So hat ja auch unsere Beziehung angefangen mit einem Spaziergang.
Ist auch schön.
So schlecht ist es nicht gewesen.
Ja, ganz genau.
Übrigens an der Stelle, aus meinem familiären Umfeld, das war ganz spannend, kam jemand, der gesagt hat, naja, er hat den Podcast gehört und was der Spitzbart da sagt mit den Bentleys, das konnte er sich ja gar nicht vorstellen, auch wenn er den Spitzbart super findet, aber also, und das musste er gleich googeln. Dann hat er gesagt, ja krass, das stimmt ja. Aber das hat er irgendwie, das liest man ja nirgendwo.
Ja, passt halt nicht ins Narrativ.
Passt
auch, dass dort die Renten steigen um 12%, bei uns wieder null Runden gefahren werden. Mhm. Das wird hier nicht so gerne, glaube ich, von öffentlich-rechtlichen Medien besprochen.
Also würdest du die steile These aufstellen, in der Tagesschau wird man nicht vollumfänglich informiert. Ist eine steile These, aber übrigens, nochmal zurück zu den Steuern. Also ich bin da voll bei dir. Ich kenne auch eine Steuerexpertin, die sagt, Mensch, kann man das Steuermodell nicht so machen? 10% für den Staat, für das Allgemeinwohl, Solidarität, alles in Ordnung, macht ja auch irgendwo Sinn, sehe ich auch alles ein. Und 10% spendet jeder verantwortlich für ein Projekt, für ein Charity-Projekt seiner Wahl, für was Gutes. Muss ich sagen, finde ich ein geiles Modell.
Ja. In Dubai ist es auch so, auch wenn du eine Strafe hast, du schnell gefahren bist zum Beispiel, ein Tempolimit überschritten hast, dann kriegst du eine Strafe und du darfst dir aussuchen, an welche gemeinnützige Vereinigung du deine Spende dann gibst.
Ja, also und eine Sache, da kam neulich ein Nachbar zu mir und sagte, was die wenigsten ja verstehen, wenn man das mal zusammenrechnet, den Spitzensteuersatz, sofern man ihn hat, plus dann auch noch die Mehrwertsteuer natürlich, die man auf sein erwirtschaftetes Geld, also zahlt man am Ende indirekt auch, dann die CO2-Steuer und wenn man, ne, und da gibt's ja, kommt ja Steuer um Steuer, dann kommt man eben auf einen sehr, sehr hohen Betrag, der natürlich so tröpfelnd daherkommt, wie der Frosch im warmen Wasser, dass man langsam auftritt und er merkt's gar nicht.
Wir sind schon knapp bei 90%, glaube ich, sind wir schon.
Mittlerweile
mit den indirekten Steuern, genau.
Okay.
Also in Österreich, mein Steuersatz liegt bei 54%.
Ja.
Also über die Hälfte darf ich abgeben.
Ja.
Und wenn ich sehe, was damit gemacht wird, ist es manchmal, finde ich sehr schade um mein Geld. Da würde ich lieber selber entscheiden, wen ich damit unterstütze und wem ich helfen kann.
Ja, mit der ersten Hälfte des Podcasts finanzieren wir jetzt quasi den Staat. Super.
Wir haben ja keine Einnahmen.
Ja, daran müssen wir noch arbeiten beim Podcast. Aber es soll ja erstmal um Informationen gehen und Wissensvermittlung. Und du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt. Man ist ja nicht für alles Leid verantwortlich und muss da auch irgendwie in dieser Solidarisierungswelt auch mal Abstand haben und sagen, okay, das ist schlimm, was da passiert und das ist nicht gut, aber ich kann es nicht zu meinem eigenen Problem jedes Mal machen und ich bin auch nicht für jede Randgruppe verantwortlich. Ja, so. Und wenn ich da an die Medizin denke, an Ärzte, ich meine, ihr operiert oder du hast operiert am fast sprichwörtlich offenen Herzen. Wie gehst du in dieser Zeit damit um, wenn du diese Verantwortung hast? Wie bist du damit umgegangen in deiner Zeit als Arzt?
Also ich war in einem semi-operativen Fach. Also es wurde sowohl konservativ als auch operativ gearbeitet. Und Operation hat schon Teil ausgemacht. Gott sei Dank, toi, 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 ist so viel nicht schief gegangen. Und ich war damals Assistenzarzt und wenn irgendwas schief läuft oder man kommt nicht weiter, kann man immer noch den Oberarzt rufen. Besser nicht den Chefarzt, nee. Der kann das noch schlechter. Stimmt natürlich nicht immer, aber viele Krankenhäuser holen sich einen habilitierten Chefarzt, einen Professor von einem Forschungslabor, der hat einen Titel und arbeitet dann mit seinem Titel Professor in einem Kreiskrankenhaus, wo es eigentlich auf händische Arbeit ankommt. und nicht auf den Titel.
Okay.
Und da kenne ich schon sehr, sehr viele Kollegen, die eigentlich die Arbeit des Professors, des Chefs übernehmen mussten, weil der vom Praktischen überhaupt keine Ahnung hatte.
Oh.
War vielleicht ein toller Forscher, aber am Patienten hat er nichts vollbracht. Da konnte jeder OP-Pfleger was besser arbeiten. Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass viele, viele Chirurgen Alkoholiker sind.
Mhm. Ist das wirklich, also gibt es da Zahlen oder riecht man das?
Also aus
nur?
Meiner Zahl, dass ich im Krankenhaus war, ich hatte zwei Oberärzte, die waren
krass.
Die waren Alkoholiker. Und heute ging das natürlich nicht mehr durch, weil die auch öfter mit Fahne im Betrieb waren.
Wirklich, also die haben operiert und hatten einen sitzen, oder
ja,
was?
Ja, und einer, der hieß sein Spitzname, war Red Adair. Das war ein begnadeter Chirurg. Ja. Menschlich war er, sag mal, sehr, wie sage ich es, höflich, nicht sehr gefestigt. Mhm. Also er konnte einen nüchtern nicht in die Augen schauen, okay. Und erst wenn er was getrunken hatte, dann war er ein Held. Und der wurde oft geholt, musste manchmal an den Tisch geführt werden zum Operieren, weil er nicht mehr selber laufen konnte. Also das gibt's heute nicht mehr. Ich sage das mal ganz, ganz, ganz deutlich so, es gibt's heute nicht mehr. Und dass das früher durch die Maschen gegangen ist, ich kann mir es schwer erklären, dass mein ehemaliger Chef das nicht wusste. Ich glaube, das hätte er nicht tolerieren dürfen.
Aber hat er dann zum Beispiel auch gut operiert? Weil es gibt ja dann, also nicht, dass ich
das sehr gut,
nicht, dass ich das
sehr
gut finde. Und natürlich sollte kein Arzt betrunken operieren. Aber es ist ja ein Unterschied, ob der irgendwie, wie auch immer, dann bester Arzt, alle sind am Ende happy. Und ja, der hat einen Sitzen mega verwerflich moralisch. Aber am Ende hat alles funktioniert. Klar, jetzt kann man aber auch sagen, na gut, das ist so, als würdest du alkoholisiert Auto fahren. Ich habe noch nie jemanden umgefahren, dann ist es ja in Ordnung. Darauf will ich gar nicht raus. Aber wie war das bei dem? Also der war, die Bilanz war gut.
Das war gut, also er hat immer noch betrunken, immer noch sehr gut operiert, manchmal als viele Assistenten, die nüchtern waren.
Krass, ja genau.
Okay. Aber natürlich geht es überhaupt nicht, man darf es natürlich überhaupt nicht machen, aber bei dem wäre es besser gewesen, man lässt sich von dem betrunken operieren als nüchtern. Also die Hand wurde ruhiger, wenn er was getrunken hatte.
Ja, spannend, okay.
Aber wie gesagt, es war eine ganz andere Zeit und das, Gott sei Dank, gibt es heute nicht mehr.
Wie hast du das Gesundheits- oder beziehungsweise wie war das dann bei dir, diese Verantwortung zu haben für die Patienten? Du hast dich ja auch für die Präventivmedizin entschieden, dass du sagst, nee, ich will erst nicht operieren müssen, sondern ich will vorher ansetzen. Aber gerade in dieser operativen Zeit hat man ja eine direkte Verantwortung für das, was da am Tisch passiert. Ich selber wurde mal operiert mit zwei subduralen Hämatomen und ich werde es nie vergessen, wie der Arzt mir in Italien damals gesagt hat, weil ich hatte wirklich Sterbensangst, I give you two Aperol Spritz. Und der hat mich dann sediert, das war, habe ich alles auch alles mitbekommen, die Kopf-OP, ja, war keine Vollnarkose. Aber die
das
Verantwortung.
Das Interessante ist ja, ein Gehirn hat keine Nerven.
Ja, trotzdem, ich habe Nerven. Für mich war das die Hölle. Da sagt er das so. Gehirn hat keine Nerven. Also.
Schmerznerven.
Aber diese Verantwortung zu haben, also hätte der mich, der Anästhesist hat mich ja nicht operiert, aber hätte der Chirurg einen schlechten Tag gehabt, Stress mit der Frau, irgendwas, so, dann hätte sich das möglicherweise auf mich ausgewirkt und mein Leben wäre heute ein anderes und ich säße möglicherweise im Rollstuhl. Das heißt, die Verantwortung eines Arztes in meinen Augen ist immens. Wie geht man damit um?
Wie gesagt, viele flüchten in Alkohol. Ich kenne auch einen Professor für Unfallchirurgie, der jeden Tag wie Verkehrsunfälle operieren musste. Also der hat sich abends, hat er sich regelmäßig einen Joint reingezogen zum Runterfahren.
Ist ja jetzt auch erlaubt.
Damals war das nicht erlaubt, ja. Jetzt ist es erlaubt. Ja. Und kann man darüber streiten, was jetzt gefährlicher wäre, jeden Abend einen Vollrausch oder jeden Abend einen Joint?
Naja, stopp. Und die Frage ist, ob ich es währenddessen mache. Also ein Arzt, der sich einen zukifft während der OP oder einer, der am Abend runterkommt. Also das ist nochmal ein Unterschied, ne?
Ja, es ist enorme Verantwortung und das ist, muss man gucken. Also ich habe halt durch viel Sport, durch viel Bewegung, zu der Zeit bin ich Marathon gelaufen. Da konnte ich sehr viel abbauen von dem Stress.
Du bist Marathon gelaufen?
Ja.
Okay. Darf ich mal indiskret fragen, welche Zeit?
Wirklich indiskret. Also meinen ersten wollte ich bleiben unter 4 Stunden. Das habe ich geschafft.
Okay.
Das ist ja wirklich keine große Zeit. Dann bin ich München-Marathon gelaufen, 2:30, glaube ich, oder sowas. Also das, und dann, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann sehr viel arbeiten müssen in der Zeit, sehr viel arbeiten müssen und habe dann trainiert, zum Beispiel 4 Uhr morgens bin ich im OP-Gewand um die Klinik gelaufen.
Nein. Was?
Im Dunkeln mit Stirnlampe.
No.
Konnte auch duschen in der Klinik. Oder ich konnte halt von wo ich gewohnt habe, circa 50 Kilometer, bin ich dann doch ein paar Mal reingejoggt in die Arbeit. Okay. Wirklich früh aufgestanden und halt öfter mit meinem Rad gefahren, Rennrad gefahren. Mhm. Das ist halt gut für die Grundlagenausdauer. Und natürlich auch gut, um Stress abzubauen. Das machen Hunde auch. Hunde laufen, um Stress abzubauen. Geht bei Menschen auch.
Ist diese 10.000-Regel aktuell oder hat sich da was getan? Ist es inzwischen
10.000 Schritte
ja,
oder
10.000
was?
Schritte. Ist es, kann man sich da grob orientieren oder sagst du?
Ja, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn du denkst, wie viele Schritte viele Menschen effektiv machen, wo die größte Entfernung vom Arbeitsplatz zur Mensa ist oder zur Kantine und wieder zurück, das sind die größten Wege, die immer Tag zurückgelegt werden, vielleicht noch zum Auto. Also da viele haben keine 1.000 Schritte. Und jetzt war ich 2 Tage in Wien, also mit Anfahrt, Abfahrt, im Auto bewegst du dich natürlich eh nicht viel. Und wenn du selber so ein Seminar hast, ich war nur Zuhörer, hast du natürlich auch nicht so viel Zeit, auf das Schrittpensum zu kommen. Aber das kann ich Gott sei Dank alles bei mir im Garten wieder nachholen. Heute Morgen war ich schon draußen, schon Arbeit, ich nenne es keine Arbeit, es ist einfach Vergnügen für mich. Ja. Aber weil der Garten halt ziemlich groß ist, komme ich leicht auf meine 10.000 Schritte.
Aber jetzt können böse Zungen sagen, naja, der Herr Spitzbart, der hat jetzt seine Praxis zugemacht, der hat ja die Zeit, ich bin 40, habe die Zeit nicht, lauter Termine. Was sagst du diesen Leuten?
Ja, dann erinnere ich daran, dass ich im Krankenhaus um die Klinik gejoggt bin und mit Piepser in der Tasche. Und es geht, wenn man möchte, geht alles.
Du machst jetzt, du bist ja richtig in der Gartelzeit auch. Also das heißt, jetzt, wo es schön wird draußen, da geht dein Herz auf, oder? Im Garten.
Ja, ich genieße das, wenn ich abends da draußen sitze und rausschaue, auf den See schaue und die Vögel höre. Sehe, wie die Enten einfallen. Jetzt hat gerade eine Ente gebrütet. Die hatte, glaube ich, 7, 8 Junge. Leider finde ich sie nicht mehr. Ich glaube, der Fuchs war da. Das ist echt immer traurig, wenn du siehst, wie die heranwachsen. Ja. Manche habe ich selber ausgebrütet, also im Inkubator. Die haben mich als Konrad Lorenz gesehen. Ich war ihre Bezugsperson. Die sind hinter mir hergelaufen wie Hunde. Durchs Haus sind die gelaufen. Das war Wahnsinn. Mit den Patienten einen Spaß gemacht. Die saßen im Infusionszimmer. Ich habe eine Polonaise gemacht mit den Enten. Mit den Entenküken, die dann hinter mir gelaufen sind, auf dem glatten Boden manchmal ausgerutscht. Ja. Das war echt zuckersüß. Und ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, wie mein Hund, der Malinois, wieder umringt ist von Enten. Der liegt, macht Platz und die Enten, die kuscheln sich an ihn ran und so. Und das ist halt, für den Hund ist es reiner Gehorsam gewesen. Aber so kann man die sehr gut aneinander gewöhnen, dass sie Burgfrieden schließen, sich nichts tun. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil meine Laufenten hier, die wissen, dass der Hund nichts tut. Und wenn der Fuchs kommt, denken die vielleicht, der tut auch nichts. Ich habe so ein Entengelege gehabt, da hat der Fuchs die Ente vom Gelege runtergeholt. Die Eier sind noch da. Ich habe schon überlegt, ob ich sie ausbrüte wieder im Inkubator, aber das ist doch sehr viel Arbeit. Und meine Frau war aber nicht so ganz begeistert.
Dann hättest du das weggelassen, dann habe ich so ein Bild schon gehabt, dass du dich auf die Eier setzt.
Ja, jetzt sehr viel Bruch gegeben, glaube ich. Aber im Inkubator, das war schon interessant. Gibt es so ein Guckloch, kann man reingucken. Und da sieht man, wie die dann langsam mit dem Zahn, also mit dem Schnabelzahn, das Ei öffnen. Man hört sie piepsen. Und wichtig ist, dass man denen nicht hilft, dass sie es alleine machen. Das ist also so ein guter Vergleich mit Kindern, dass man die sehr viel alleine machen lässt und nicht helikoptermäßig alles versucht, denen abzunehmen. Ruhig selber auch mal scheitern. Also scheitern, natürlich, so ein Ente soll nicht scheitern beim Rauskommen aus dem Ei und dann nicht sterben. Da habe ich schon 2, 3 Mal doch ein bisschen schützende Hilfe gegeben, als sie einen halben Tag feststeckten, mit dem Hinterteil irgendwie festgeklebt haben. Aber ansonsten heißt es selber machen lassen, dann werden sie noch stärker.
Das ist ja ein bisschen wie bei den Kindern. Also wenn ich jetzt unseren Kindern von Anfang an gesagt hätte, pass mal auf, Papa trägt dich einfach, du musst gar nicht laufen lernen. Dann lernen die halt auch nicht laufen, sondern es funktioniert nur, indem sie langsam krabbeln, dann fallen die wieder hin und man gibt Schützenhilfe, wie du sagst. Man motiviert und sagst, du aus eigenen Kräften. Ist ein bisschen wie auch bei der Gesundheit. Du als Arzt hast wahrscheinlich auch oft gehört, machen Sie mich doch mal gesund, Herr Spitzbart. Also, und dann sagst du, naja, da können Sie auch was dafür tun. Wie? Aber Sie sind doch Arzt, machen Sie es doch.
Ja, also Heilung ist immer Selbstheilung und man kann nur den Steigbügel halten. Ja. Und nur wenn Leute das überhaupt wollen und mitspielen wollen, dann kann man überhaupt nur Erfolg haben. Und man muss natürlich die Klientel sich raussuchen, die Patienten raussuchen, die einem selber passen. Es gibt natürlich Menschen, das ist völlig legitim, die wollen nur eine Tablette verschrieben haben und dann wieder rausgehen. Und die wollen nicht wissen, wie man vielleicht auf natürliche Art und Weise die Tablette verhindern könnte, was immer mein Ansinnen war. Ja. Aber bevor ich da bei solchen Leuten, die Tablette wollen, mit dem Mund fusselig rede, schicke ich die halt einfach zum normalen Kassenarzt, ja, und dann soll der denen das aufschreiben, was sie wollen. Und wenn sie tiefere Heilung wünschen oder tiefer in, also mehr Anamnese möchten, mehr gucken, wo können die Symptome herkommen, ja, dann hätte man zu mir kommen können.
Ja.
Jetzt ist leider vorbei.
Ja, aber da gibt er deinen wundervollen Nachfolger, Dr. Micha.
Ja, der macht das sehr, sehr, sehr gut. Ich kann immer nur empfehlen. Also der ist ein Glücksgriff für mich gewesen.
Also du bist mit Dr. Micha sehr zufrieden. Andersrum genauso. Ihr versteht euch auch auf menschlicher Ebene sehr gut, auf medizinischer sowieso. Und ich möchte nochmal zurückgehen zu einem Thema, das du vorhin angesprochen hast. Rausgehen. Du gehst in den Garten, du genießt die Sonne. Ich hoffe natürlich, dass du dich von oben bis unten einkleisterst mit Sonnencreme, weil sonst wirst du ja diesen Tag nicht überleben. Oder wie machst du das?
Ja, also was mit der Sonne, was der Sonne alles angelastet wird. Ohne die Sonne gäbe es uns Menschen nicht. Ja. Und also es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Die alte Völker haben immer die Sonne angebetet. Mhm. Der Sonnengott Ra im alten Ägypten beispielsweise. Ohne Sonne kein Leben. Und ohne Sonne keine Photosynthese, ohne Sonne kein Vitamin D in uns. Und man muss es halt dosiert anwenden, die Sonne. Also ich bin ein heller Hauttyp, man wird es nicht ahnen.
Aber du hast einen guten Tag.
Ja, also ich bin, ich stehe schon als Bauer schon morgens früh auf. Und bis 11 Uhr so mache ich um Haus und Hof, wenn ich draußen bin, mit den Hunden Radl fahren und so. Mhm. Und dann, wenn die Sonne mehr brennt, gehe ich halt mehr in Schatten. Von 11 bis 3 sonnenfrei. Es liegt aber nur an mir. Du bist ein dunkler Hauttyp, du wirst schnell braun.
Ja, vor allem während Corona-Zeit bin ich extrem schnell braun geworden. Ich bin sogar auf Montagsspaziergänge gegangen.
Ja.
Und hab den Start gehabt. Also ich bin sehr braun. Ich bin bis heute tiefbraun. Ja.
Ja. Man ahnt es gar nicht, wie schnell man braun wird heutzutage.
Richtig, man muss nur einmal den falschen Kanal abonnieren, zum Beispiel deinen. Ja? Und zack, ist es passiert.
Ja. Ich lebe damit und mir ist es wurscht. Auf was andere denken, war früher vielleicht nicht so der Fall. Aber jetzt ist mir Gott sei Dank relativ egal. LH-Typ bin ich und ich schütze mich mechanisch. Also ich nehme keine Sonnencreme, weil die meisten Sonnencremes die UVB-Strahlen abfiltern. Mhm. Und die würden aber die Vitamin-D-Produktion bewirken, die Vitamin-D-Produktion. Und Vitamin A geht durch die Haut durch, den Sonnenschutz durch. Und das macht eigentlich den Hautkrebs. Also ich gehe ungeschützt in die Sonne. Also wie gesagt, nicht zur Hauptzeit. Und wenn ich dann doch raus muss oder Radl fahre, irgendwas mache, spazieren gehe, Berg gehe, dann ziehe ich mir irgendwas was Langärmeliges an. Leinengewand. Es ist schön luftig im Sommer und du hast einen mechanischen Schutz vor der Sonne. Früher habe ich leider gedacht, ich müsste genauso braun werden wie meine mehr pigmentierten Freunde. Ich habe mich eindeutig zu viel der Sonne ausgesetzt in jungen Jahren. Habe an ein paar Stellen weißen Hautkrebs, was jetzt nicht so tragisch ist. Kann man gut behandeln, aber sind meine Sonnenschäden von vor 30 Jahren. Ja. Also auch für Eltern ist es wichtig, die Kinder nicht verbrennen lassen, obwohl sie einen gesunden Teint durchaus haben dürfen. Also und jetzt im Maß und Mitte und Eltern bitte im Winter immer Vitamin D substituieren bei den Kindern. Also bei den Kleinen schon anfangen, mindestens 2000 Einheiten täglich. Und im Sommer natürlich, wenn sie viel draußen sind, brauchen sie nichts.
Ja.
Aber wirklich dran denken, ab Oktober spätestens wieder anzufangen, auch bei Kindern Vitamin D zu substituieren. Und wir natürlich auch. Aber wir brauchen mehr als 2000 Einheiten. Wir brauchen 6.000 bis 10.000 Einheiten täglich.
Kommt ja auch ein bisschen drauf an, in welchem Land man ist. Weil wenn man irgendwie im Dreiländereck ist und dann mit einem Fuß einmal hier, einmal da, dann ändert sich ja auch die Vitamin-D-Grenze. Das ist ja auch skurril, oder? Also klar, Norden und so, weniger Sonneneinstrahlung, aber teilweise sind die Unterschiede auch zur Schweiz schon sehr, sehr extrem, oder?
Ja, willkürlich gezogene Grenzen. Ja,
genau.
Je nachdem, wer da gerade Gesundheitspolitiker ist, wie ängstlich die sind, was man da vielleicht verkaufen oder nicht verkaufen kann anschließend.
Ja.
Und Angst machen ist sowieso immer gut.
Definitiv. Man muss sich ja immer fragen, wie sagt es Daniele Ganser immer so schön, welche Angst ist denn jetzt aktuell?
Ganz genau. Man muss nicht in jeder Angst teilnehmen.
Genau.
Ich war ja, ich weiß ja, meine erste Angst, von der ich wusste, war das Waldsterben.
Hast du mitgemacht? So richtig schön?
Ja, habe ich mitgemacht und ich habe natürlich voll dahinter gestanden.
Ja, gut.
Ich war jung und idealistisch. Ja. Und den Borkenkäfer, ich habe ja selber noch die Borkenkäfer abgesammelt von den Bäumen im Wald, um den Wald zu retten.
Hat's geklappt?
Naja, nee, stellenweise. Stellenweise.
Aber du wärst jetzt heute, wärst ein richtig
Grüner. Ich war schon immer Idealist, muss ich sagen.
Warst ein Grüner eigentlich, ne?
Was war ich? Da war ich Grüner, absolut. Ja. Und ich muss gestehen, dass als ich das erste Mal wählen durfte mit 18, dass ich auch Grün gewählt habe. Weil es für mich Friedenspartei war und da wurde die Grüne gerade gegründet. Und ich fand, ich war Kriegsdienstverweigerer.
Das sind ja auch alles gute Sachen. Ich finde so Naturschutz, kein Krieg, da gehe ich ja voll mit. Ja. Und man sagt ja auch immer nach den Jungen, sie sind ein bisschen leichter, zu manipulieren klingt jetzt so hart, aber die glauben es ein bisschen, die haben weniger Schutzfilter und Schutzmechanismen vielleicht aufgebaut, während du in deinem Alter schon sehr viel erlebt hast und dann sagst, na gut, okay, das schaue ich mir erstmal aus verschiedenen Perspektiven an und werde nicht sofort reflexartig etwas tun, was irgendwie, keine Ahnung, mein Stammhirn von mir möchte. Ja.
Ja, du wirst halt einfach resilienter, wenn du die viele Ängste mitgemacht hast und gemerkt hast, das stimmt ja alles gar nicht, es tritt ja gar nicht ein, was da gesagt wird. Und dann, wie Daniele Ganser sagt, muss man wirklich nicht in jeder Angst, muss man nicht teilnehmen. Und bei Corona war es ja auch so, dann wurden die Ängste geschürt. Und ich habe damals nur geschaut, wer sagt was. Mhm. Und dann gab es halt einen Protagonisten in Deutschland, das war der Herr Drosten. Und dann gab es in England den Neil Ferguson, Imperial College. Das waren die Schreihälse, die meisten Toten an die Wand geworfen haben. Also die härtesten Prognosen abgegeben. Und wo gehen die Medien hin? Zu denen, die sagen, ist nur halb so schlimm? Oder geht zu denen, die sagen, es gibt hunderttausende Tote? Und als die beide bei Corona dann die Stimme erhoben haben, habe ich geschaut, was war denn vorher bei vorherigen Krisen? Ja. Zum Beispiel Vogelgrippe, Schweinegrippe. Wie haben die denn damals reagiert? Und die haben exakt genauso reagiert, diese Schreihälse. Damals der Drosten hat gesagt, es wäre eine ganz, ganz dramatische Grippewelle, Schweinegrippe. Und nur die Impfung kann helfen. Und niemals können Nebenwirkungen der Impfung sowas von schlimm sein wie die Krankheit selber. Ende vom Lied war halt dann, dass die Schweinegrippe eine der mildesten Grippeformen überhaupt war und dass sehr viele Menschen einen Impfschaden hatten bei der Schweinegrippe.
Was glaubst du, war der Punkt, warum es damals mit der Schweinegrippe so ein bisschen getröpfelt ist medial? Ich habe das ja damals auch mitbekommen. Ich war da, glaube ich, irgendwie Mitte 20. Ja, da gibt es irgendwie Schweinegrippe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Corona war allumfassend. Was war der Unterschied? Haben die das?
Die Medien haben noch nicht so mitgespielt. Also die mussten wahrscheinlich jetzt geschmiert werden. Wir sind ja viel geschmiert worden. Alleine Spiegel von Bill Gates. Mittlerweile, glaube ich, insgesamt 5 Millionen, ein ehemals kritisches Journal handzahm gemacht. Und die ganzen Printmedien, die leiden Not, weil immer weniger Anzeigenkunden da sind. Klar. Also die brauchen alle Geld und da haben die das Geld von Bill Gates natürlich gut angenommen. Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Ja. Und man muss wissen, unser Gehirn arbeitet wie eine Suchmaschine. Wenn in jeder Sendung im Fernsehen oder so immer das Wort Corona fällt und dann gibt es Corona-Sondersendungen, die vielleicht nur unterbrochen werden durch eine extra Sondersendung, dass wieder irgendwo ein Fall dokumentiert wurde durch einen falschen PCR-Test. Und dann ist natürlich Corona so hoch im Bewusstsein. Das Gehirn arbeitet wie eine Suchmaschine. Das Wort, was du am häufigsten eingibst, das steht ganz oben in der Suchliste. Und dann war halt Corona wirklich, das haben sie dann wirklich sehr gut geschafft, die Medien, die Hofberichterstattung von Drosten, vom Lauterbach, von Spahn zuvor, die haben genau das propagiert und ständig propagiert, was die gerne hören wollten. Und dann haben sie im Gegenzug, also die alternativen Medien, die gesagt haben, ist nicht so schlimm, Wissenschaftler wie John Ioannidis, Stanford University, vorher der angesehenste Wissenschaftler der Welt, nur mit einer anderen Meinung. Mhm. Und die wurden dann gecancelt, die wurden dann erst erstritten, dann waren sie höchst umstritten und dann waren sie halt die Schwurbler.
Ja.
Und jeder Journalist hat es besser gewusst als eigentlich die Professoren, die Ärzte, Mediziner, die sich ihr Leben lang damit beschäftigt haben.
Ja.
Auch der Dr. Wolfgang Wodarg, der bei der Schweinegrippe wirklich sehr, sehr, sehr viel gewarnt hat und lasst euch diese Plörre nicht reinimpfen und so. Ja. Der hat dahinter Untersuchungsausschuss im Bundestag geleitet, um das aufzuarbeiten, aber leider hat das langfristig nicht geholfen. Und man muss wissen, die WHO wurde mal geplant, ich glaube 1946, glaube ich, wurde die geplant, hauptsächlich um Pandemien zu bekämpfen. Und dann war das Problem, es gab keine Pandemien. Das gab es eigentlich bis heute noch nicht. Und dann mussten halt Pandemien erfunden werden. Und dann haben die es jedes Mal mit jeder Pandemie, Schweinegrippe, Vogelgrippe, haben die das perfektioniert, bis es jetzt richtig geklappt hat bei Corona. Unterm Strich wurde ein wiederkehrender Atemwegsinfekt einfach nur umetikettiert in Corona und dann in den Medien so beworben, dass es kein anderes Thema gab. Und es war eine Sterblichkeit 0,1% vor der Impfung, wie eine Grippe auch. Und nach der Impfung ist die Sterblichkeit gestiegen, nach der Impfung. Und da sagen ja viele, ja, die Impfung war so toll und es war ein starker Verlauf, wurde verhindert durch die Impfung. Stimmt natürlich alles nicht. Wie willst du sowas auch belegen? Und 90% dieser Long-Covid-Patienten, 90% sind geimpft. Mindestens doppelt geimpft, 90%. Da kann man sehen, wie toll die Impfung geholfen hat gegen Corona. Und dass die ganzen Covid-Patienten, also Long-Covid-Patienten, eigentlich eher Impfschäden sind. Aber was nicht sein darf, das nicht sein kann.
Was ist ja aktuell auch gibt es die Planung des WHO-Pandemievertrages. Ich will jetzt auch da gar nicht so ganz tief reingehen, aber aktuell ist es so, der wurde, glaube ich, im Mai 2025 verabschiedet, ist noch nicht in Kraft. Und aktuell geht es halt um diese Ratifikationsphase. Also ich glaube, das soll so in den nächsten Wochen passieren. Bist du ein großer Fan von diesem Vertrag, oder?
Eine sehr, sehr, sehr rhetorische Frage. Also es ist natürlich sowas von unsinnig und für mich unverständlich, dass ein Volk oder das gewählte Parlament eines Volkes seine Entscheidungshoheit freiwillig abgibt an eine nicht gewählte Organisation, also sprich die WHO. Die ist nicht gewählt, da sitzen nur Nutznießer drin, das ist von Seilschaften unterwandert und die bestimmen dann, wann wer mit was geimpft wird und wie oft der geimpft wird, das macht die WHO. Und unser Parlament, das wir uns leisten, in Deutschland immerhin das zweitgrößte der Welt mit 715 Parlamentariern, die eigentlich nur Makulatur sind, nichts zu sagen haben, weil die sowieso ihre Verantwortung ohne Not abgeben an eine andere, wie gesagt, nicht gewählte Organisation. Für mich ein großes Desaster und ich würde die Politiker alle rausschmeißen, die Verantwortung freiwillig abgeben.
Wir können über diese Themen, glaube ich, einzelne Folgen machen. Und wir sind schon langsam am Ende des Podcasts angekommen. Bevor wir dann jetzt am Schluss zu den ganz fiesen Fragen kommen, möchte ich aber nochmal...
Jetzt muss ich mich warm anziehen.
Ja, ne? Es wird wirklich hart werden. Also ganz ehrlich. Also wenn du danach den Kontakt abbrichst, könnte ich es verstehen irgendwo. Es sind jetzt ein paar Fragen natürlich wieder reingekommen. Und da würde ich gerne mal ein paar vorlesen. Eine E-Mail, die uns erreicht hat, da ist jetzt gar keine Frage drin, aber manchmal ist es auch schön, gelobt zu werden. Ich lese dir einfach mal vor.
Du weißt gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann.
Deswegen. Also, sehr geehrter Michael und Michael, finde ich auch nett. Das klingt so ein bisschen wie ein Schlagerduo. Michael und Michael, vielen Dank. Es ist eine wahre Freude, Ihnen beiden zuzuhören. Es tut so gut zu wissen, dass es noch Menschen da draußen gibt, die Ihren Verstand und Ihr Wissen ohne Angst und Zweifel teilen. Danke, Sie beide sind ein absoluter Mehrwert in einer Zeit, die Einstein schon fürchtete. Ich freue mich sehr auf weitere Folgen dieses tollen Podcasts. Bleiben Sie schön gesund. Ist doch nett.
Ganz lieb.
Sehr schön.
Ganz nett. Vielen Dank.
Hallo Dr. Spitzbart. Bis heute ist es mir nicht gelungen, einen Arzt zu finden, der ganzheitlich behandelt. Mein Mann hatte im letzten Jahr einen Schlaganfall, den er Gott sei Dank relativ gut überstanden hat. Er hat ca. 20 Kilo zugenommen und nimmt trotz Sport und gesunder Ernährung nicht ab. Er hat Bluthochdruck und nimmt Blutdrucksenker, ASS und Statine ein. Ich vermute, dass das daher kommt. Wie finden wir, und ich glaube, da geht es wirklich vielen Leuten so, wir kriegen ja täglich Nachrichten bei dir auf Instagram, auf den anderen Kanälen, wie finden wir einen Arzt, der nicht nur die Schulmedizin sieht, sondern den Menschen als Ganzes? Es ist nicht so leicht.
Ja, es ist wirklich nicht leicht. Und ich würde gerne ein Netzwerk bilden mit lauter Ärzten, die sowas richtig und gut machen, wie Dr. Micha, jetzt mein Nachfolger. Ja. Im Augenblick kann ich aber nur ihn anbieten. Dummerweise ist er ausgebucht bis Ultimo. Und was sie machen können, die Leute, das sage ich in meinen Seminaren immer, Sie können die Masterclass Blut zum Beispiel machen. Mhm. Man kann dann mit den richtigen Blutwerten, also es gibt eine Liste von den aussagefähigen Blutwerten, der geht mir zum Labor, lässt alles abnehmen und kann hinterher die Ergebnisse eintragen in diese Masterclass, in die Maske und dann bekommt man eine Beurteilung raus. Genauso wie ich das machen würde, weil ich die Algorithmen erstellt habe, durch jahrzehntelange Erfahrung. Also das ist Plan B. Plan B wäre das. Da braucht man eigentlich keinen Arzt, sondern man kann dann hinter seine Blutwerte selber interpretieren oder das umsetzen, was ich interpretiere. Über diese Messung kann man alle Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja. Und ich bin in meiner ganzen Laufbahn eigentlich nie so drauf erpicht gewesen, irgendeine Symptome zu behandeln, sondern zu gucken, warum funktionieren die Selbstheilungskräfte nicht? Und habe versucht, da den Hebel anzusetzen, anscheinend relativ erfolgreich. Also es ist immer mein Standardsatz, nicht der Arzt heilt, die Natur heilt. Und wir haben nur der Natur den Steigbügel gehalten und das kann man über diese Masterclass genauso machen. Und dann die Selbstheilungskräfte hochfahren.
Falls ihr sagt, wir haben auch was wir loswerden wollen, schreibt eine E-Mail an podcast@spitzbart.com. Ich will immer Podcast sagen, so ein bisschen Joe Rogan-Style, aber das ist das Denglisch, das kommt hier, glaube ich, nicht gut an. Also, lieber Herr Dr. Spitzbart, danke erstmal für die wertvollen Beiträge, die ich schon jahrelang von Ihnen verfolge. Viele Dinge konnte ich bereits mitnehmen und selbst umsetzen und bin dafür außerordentlich dankbar. Nun hätte ich eine Frage. Impfungen stehe ich generell seit Corona ziemlich skeptisch gegenüber, weshalb mein Sohn nur einen Bruchteil der empfohlenen Impfungen bekommen hat. Als es nach dem vollendeten ersten Lebensjahr hieß, wir sollten ihn gegen Zecken impfen, war es für mich ganz klar, dass wir damit noch etwas warten sollten. Nun ist er 6, ich möchte ihn aber eigentlich immer noch nicht impfen lassen und durchsuche ihn täglich nach Zecken. Wir wohnen in Österreich-Tirol, sprich in einem FSME-Risikogebiet. Was würden Sie mir hier raten? Und sie schreibt schon, das ist ja ganz, gerne durch die Blume, ja. Also du musst jetzt kodiert sprechen, chiffriert, ja. Sonst werden wir gesperrt und ich wäre inhaftiert. Das möchte ich nicht. Danke nochmal für Ihr Tun. Nein.
Also durch die Blume darf ich sagen, sie macht alles goldrichtig.
Ja.
Wirklich absuchen die Zecken. Ich bin ja auch sehr viel draußen und so eine Zecke muss man wissen, die ist ja nicht wie eine Mücke oder wie eine Bremse, Pferdefliege. Die setzen nicht drauf, fliegen dich an und zack, stechen sofort zu. Zecken suchen sich erst ein schönes Plätzchen. Und die brauchen oft 6 Stunden am Körper, bis sie wirklich eine Stelle gefunden haben, wo sie sich andocken. Mhm. Und da hat man schon sehr, sehr viel Zeit, die abzusammeln, abzusuchen. Also ich sehe die viel bei mir ab und zu auch mal dann drüber laufen über die Haut. Und dann wandern die gleich ins Klo.
Mhm. Aber du machst es schon aktiv. Und, also du guckst danach.
Ich absolut. Und bei meinen Hunden auch. Und bei Kindern willst du dich genauso machen. Man muss wissen, das Risiko durch eine FSME-Impfung, das Risiko sinkt um 0,9%, muss man wissen, 0,9%. Da darf man sich überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Kann jeder selber für sich entscheiden. Mir sind die 0,9% Schutz zu wenig.
Ich finde es nicht gut in Mathe, aber ich würde auch sagen, das ist eine relativ klare Kiste. Ja.
Ist ein bisschen weiter weg von 100%.
Ja, oder? Ich glaube auch. So, das verstehe selbst ich. So, und da du jetzt so schön lachst und eine gute Laune hast, würde ich sagen, hör mal jetzt sofort damit auf. Und beginnen mit dem Ende, unserem letzten Part. Schwierige Fragen für Dr. Michael Spitzbart. Bist du bereit? Ja?
Auf geht's.
Ja. Wir fangen mal mit dem Schwierigsten an. Nein, wir fangen locker an. Locker, leicht und flockig. Also, du musst einen einwöchigen Vortrag halten, aber nur MyLab, Science Martin und Volksverpetzer sitzen im Publikum und Fakten checken dich minütlich. Ja? Oder die WHO benennt eine Pandemie nach dir und auf jeder Impfdose steht Spitzbart-Variante. Was nimmst du?
Dann nehme ich eindeutig die Spitzbart-Variante und würde dann dafür sorgen, dass da sehr viel Kochsalz drin ist in diesen Fläschchen.
Aber du hast so einen Hals auf die, ne? Du würdest lieber. Ja.
Ja, das sind halt, die haben völlig anderen Ansatz. Ja. Also diese Science-Leute. Das sind da alles auch Handlanger fürs System. Ja. Du siehst hinterher, wer kriegt die Preise. Ja. MyLab und so.
Wieso hast du kein Bundesverdienstkreuz?
Verdienstkreuz, sowas haben die bekommen, ja. Und da fällt mir der Satz ein von, ich glaube, es ist George Bernard Shaw, der gesagt hat, Auszeichnungen in Orden sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann bekommt sie jedes Arschloch.
Dann ist ja gut, dass du noch keine hast, oder? Das spricht ja für dich. Dass du noch kein Bundesverdienstkreuz hast.
Ja. Und manche, die wirklich ein Rückgrat haben, die geben auch ihre Auszeichnungen zurück, wenn die sehen, wer da sonst ausgezeichnet wird.
Nächste Frage. Du adoptierst auf Lebenszeit 2 zusätzliche Hunde. Beide gehörten vorher Annalena Baerbock und sind exakt so erzogen, wie sie regiert hat. Das finde ich echt gut. Oder deine eigenen Hunde bekommen ein Jahr lang ausschließlich vegane Hundeernährung mit Insektenprotein.
Ja, ich würde die Hunde nehmen von der Baerbock. Ja? Und weil ich weiß, die Hunde sind sehr gelehrig.
Okay.
Und sie wird wahrscheinlich sehr schlecht erzogene Hunde gehabt haben. Und ich ahne, dass ich die in einem halben Jahr so gut erziehe, dass man denkt, die kommen von einem guten Politiker und nicht von Frau Baerbock. Aber obwohl, wen ich kann jetzt guten Politiker benennen, ja, wird es auch schon eng.
Ich glaube sogar, dass das Englisch der Hunde besser ist als das Englisch von Annalena Baerbock.
Ich glaube, das glaube ich auch. Das ist ja nicht schwer. Ja. Die bellen dann Bau, Bau, ja, statt Wau, Wau.
Ja, ja. Ich glaube, das geht. Du machst eine deutschlandweite Vortragstour zum Thema, warum ich mich geirrt habe, Eiweiß, Cortisol und die Pharmaindustrie aus heutiger Sicht. Oder du wirst medizinischer Beirat bei Nestle Health Science und musst öffentlich erklären, warum verarbeitete Lebensmittel zur ausgewogenen Ernährung gehören.
Das ist wirklich teuflisch. Das ist teuflisch.
Ja, deswegen ja.
Teufel und Belzebub, schwer abzuwägen. Also ich würde fast zu Nestle gehen und gucken, ob ich da vielleicht an den Produkten noch etwas optimieren könnte.
Nee, du musst öffentlich sagen, dass die richtig geil sind, wenn du richtig alles verarbeitet hast, keine Nährstoffe mehr drin sind. Du stellst dich da und sagst, richtig geil, Leute, haut euch die Packungen rein. Hauptsache nichts Frisches, nichts Gesundes, kein Fleisch, kein Lachs. Am besten ist es schön abgepackt.
Ja, also das würde ich vielleicht trotzdem das machen, weil die Leute dann wissen, dass ich das nicht ernst meine.
Okay. Gut, na gut, du redest dich schon immer gut raus. Pass auf, wir haben noch was. Du musst deinen nächsten Geburtstag gemeinsam mit Klaus Schwab in Davos feiern, im kleinen Kreis mit Ursula von der Leyen als Trauzeugin für eine symbolische Ehe mit der globalen Gesundheitsarchitektur. Oder du verbringst eine Woche unter der Aufsicht von Eckhard von Hirschhausen in seiner Klinik für Klimakommunikation und musst täglich Vorträge zur Wärmepumpe halten.
Beides ziemlich schwer vorstellbar.
Ja, das sollst du jetzt für eins entscheiden.
Was war das erste nochmal?
Ja, mit Klausi Boy in Davos Party machen.
Ah, ja. Die würde ich einladen, natürlich. Ich würde vielleicht ein Abführmittel in den Kaffee tun oder in den Kuchen hineintun. Also die hätte ich gerne mal näher um mich herum. Und vielleicht würde ich versuchen, ein Gespräch suchen und zu gucken, was deren Motivation ist. Wie man den Menschen so aktiv schaden möchte und auch effektiv tut.
Ja.
Und die Menschen entmündigt und das Leben, jeden Tag das Leben schwerer machen. Was die für eine Motivation haben, das zu tun. Das würde mich brennend interessieren.
Ja, es ist legitim. Und jetzt kommt die allerschwierigste und vielleicht auch asozialste Frage, die vielleicht auch dazu führt, dass du nie mehr mit mir einen Podcast machen willst, weil sie echt gemein ist und fies ist. Aber ich stelle sie dir trotzdem, weil wir wollen es dir hier nicht zu leicht machen. Ja? Also, letzte Frage für dich. Auf deinem Hof bei Salzburg wird auf 2 Hektar ein Windrad errichtet, finanziert von Robert Habeck persönlich, also in Klammern natürlich auch von dir dann, mit Einweihungsrede vor laufender Kamera. Oder du musst alle deine Enten abgeben an einen chinesischen Lieferdienst.
Eieiei. Ja, da fällt mir jeweils relativ leicht, weil ich die meisten Enten schon an den Fuchs abgegeben habe.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob das auch rassistisch war, die Frage mit dem. Also ich denke mal, jetzt bin ich, also Braunwürste.
Rassistisch gegen Windräder.
Das auch und gegen Enten, also gegen Chinesen. Ja.
Naja, die können die sehr gut zubereiten, muss ich sagen.
Kanton Ente großartig, ich liebe das, ja, natürlich.
Ja. Also das auch, wenn ich in Thailand bin, Pet das Ente. Ja. Nicht zu wechseln mit Pet, das ist dann scharf.
Ja.
Also sehr, sehr Pet, scharfe Ente.
Ja.
Also man könnte sie essen und ich bin ja jetzt kein Veganer, wie man weiß.
Ja. Aber könntest du deine eigenen Enten essen, die du so aufgezogen hast?
Na, wahrscheinlich nicht. Aber
ja, machst du ein Windrad im Garten?
Wenn die Not groß wäre, natürlich schon.
Ja, dann hast du ein Windrad im Garten. Was lieber? Du isst
In Kriegszeiten früher, wenn man überlegt, was die Leute damals alles gegessen haben, aus ihrer Hauskatze haben einen Dachhasen draus gemacht und die Katze gegessen und so. Also wenn die Not nur groß genug ist, glaube ich, dann werden viele, viele Menschen ihre Verhalten und ihre Sichtweisen ändern.
Aber ist die Not so groß, dass du kein Windrad in deinem Anwesen haben willst? Also was wäre schlimmer?
Ja, das möchte ich wirklich nicht haben.
Ja, aber was? Du musst jetzt entscheiden.
Ja, dann gebe ich meine 2 Enten ab und esse sie vielleicht selber, weil ich weiß, dass die sehr gut gefüttert wurden.
Okay. Gut.
Und sehr gesund
sind. Jetzt haben wir ganz viele Follower verloren.
Und das ist besser, also so eine Ente ist besser zu essen als eine Ente, die tiefgefroren war und
Das stimmt. Ja.
Vom Händler.
Das hast du sehr gut gemacht, Michael.
Danke, war, mich gut rausgeredet.
War es fies genug? Schon, oder?
Ja, es war fies. War fies. Meine Frau dürfte ich nicht sagen, dass es eine eigene Ente ist, wenn wir es essen.
Ja, ja.
Die wird dann nicht mitmachen. Ja,
verstehe ich. Nachvollziehbarerweise. Michael, tausend Dank dir.
Oh, ich danke dir.
Und Dankeschön an alle, die zugeschaut, zugehört haben. Wie gesagt, podcast@spitzbart.com. Wir freuen uns in zwei Wochen auf die nächste Folge. Und jetzt wünsche ich dir entspanntes Garteln heute. Schönes Wetter wahrscheinlich auch bei euch, oder?
Herrlich,
ja.
herrlich.
Dann will ich dich nicht weiter aufhalten.
Ja. Okay, perfekt. Danke euch. Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.